Liebe Freunde, die Überschrift über unsere Tage der Stille ist ja: Meine Seele ist still und ruhig geworden. Es geht weiter im Psalm 131, wie ein Kind bei seiner Mutter. Dazu eine kleine Story. Ich durfte ja 14 Jahre, die schönsten Jahre meines Lebens vermutlich, in Schorndorf verbringen als Gemeindepfarrer und als Dekan. Und eines Tages kam der Oberbürgermeister und sagte: Wir machen einen Skulpturenpark. Wir haben einige Bildhauer eingeladen, dass sie ihre Werke vorstellen in der Innenstadt. Könnte man nicht auch vor der Stadtkirche so eine Statue aufstellen? Und wir haben dann ein Thema gewählt von Professor Fritz Nuss: Eine Mutter, die ihr Kind ganz eng bei sich hält. Bei diesem Statue sieht man eigentlich nur noch angedeutet das kleine Köpfchen des Kindes, weil die Mutter das so birgt in ihrem Gewand. Aber Schorndorf ist gut protestantisch, und da kam gleich die Stimmung: Jetzt hat das Chefbuch uns auch eine Mutter Gottes vor die Stadtkirche gestellt. Da war ich genötigt, eine Erklärung dazu zu machen, habe dann dieses Wort in Erz gegossen, hinter die Statue gestellt: Meine Seele ist ruhig und still geworden bei dir, o Gott, wie ein Kind bei seiner Mutter. Auch der Sinn unserer Gottesdienste, unserer Bibelstunden, dass einmal alles schweigen kann, wenn wir zu Hause stille Zeit zu haben versuchen, dann kann es sein, dass meine Frau sagt: Du, rattert eigentlich noch der Kühlschrank? So lauschen wir auf die anderen Geräusche. Hat nicht gerade das Telefon geklingelt? Schau mal nach in deinem Internet, ob was ist. Meine Seele soll ruhig und still werden wie ein Kind bei seiner Mutter. Das wäre schön, wenn es immer so wäre, dass unsere Seele geborgen ist beim Herrn, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Aber es ist gut, dass die Bibel so nüchtern ist, dass im Psalm 42 uns von einer anderen Normalsituation der Gottesfürchtigen berichtet wird. Ich darf Sie bitten, dass wir Psalm 42 aufschlagen. Nicht von David ist dieser Psalm, sondern diese Chorgruppe, die Söhne Korach, haben das dem Volk Israel geschenkt. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Das Wildschwein suhlt sich im Alpenwasser. Der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Denn meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Eine ganz große Sehnsucht. Warum? Vers 4. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist denn nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Haus Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Es kann auch eine Anfechtung sein, wenn wir dran denken: Mensch, das war was, unsere Gemeindetage im Neckarstadion in Stuttgart. 50.000 Menschen. Und Gerhard Schnitter hat uns das Lied geschenkt: Aber der Herr ist immer noch größer. Und wenn Wogen der Angst kommen, der Herr ist noch größer. Haben wir den Mund zu voll genommen? Wenn Sie in der Not drin stecken, dann kommt diese Frage. Dem Peter auch. Ich denke dran, wie herrlich die Gottesdienste waren. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was der Gutes getan hat. der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Haben wir es zu schnell gesagt? Heilt er denn bei mir wirklich alle Gebrechen? Das ist eine Anfechtung für die Gläubigen, dass ein Bibelwort sich gegen den eigenen Glauben wendet, dass das eine Anfechtung wird. Stimmt denn das, was Gott sagt? So ist dem Peter aus der Gruppe Korach gegangen. Ich denke daran bei mir selbst, nicht bloß die Feinde, die sagen, wo ist denn dein Gott? Und wenn mir die Erinnerung kommen, wie schön war das, als ich geborgen war im Haus Gottes, war das bloß eine Illusion, Selbsttäuschung? Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Es gibt nicht bloß das, was der Apostel Paulus sagt, im Gewissen, dass sich die Gedanken anklagen und entschuldigen. Mensch, da hast du was Böses angestellt. Da kommt die Entschuldigung, so schlimm war es auch nicht, es gibt Schlimmeres und die anderen hätten es nicht so krumm nehmen müssen. Im Gewissen sind die Gedanken, die Anklagen, aber auch in unserer Seele ist der göttliche Trost da, die Erinnerung an sein Wort, auf das wir uns verlassen können. Genauso steigt der Zweifel auf aus unserer Seele. Harre auf Gott, kommt die Stimme in der Seele. Ich werde ihm doch noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gleich der nächste Vers wieder. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich. Aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berg Misar. Deine Fluten rauschen daher, eine Tiefe ruft die andere, aber nicht erquickend, sondern all deine Fluten gehen über mich, es ersäuft mich, ich krieg keine Luft mehr. Und jetzt kommt dieser eine Satz, von dem selbst fromme Ausleger versuchen, wie ein Puzzlestück den an eine andere Stelle zu schieben, weil sie sagen, der passt gar nicht hinein. Ein Wort der Gewissheit am Tag sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zum Gott meines Lebens. Es gibt fromme Ausleger, die sagen, es muss so verstanden werden. Am Tage bitte ich den Herrn, Doppelpunkt, sende doch deine Güte. Und in der Nacht bete ich, lass mich nicht im Stich. Nein, nein. Sie sehen hier, dass selbst Menschen, die mit Gott leben, zerrissen sind zwischen Gewissheit und Zweifel. Ich habe das erwähnt von James Graf von Moltke, diese Briefe aus Tegel, Monate vor der Hinrichtung. Ab einem Tag die Gewissheit, ich bin geborgen in Gott. Und wenn es zum Sterben geht, wird er mich halten. Ich habe keine Furcht. Und am nächsten Tag, liebe Frau, versuch's doch nochmal bei Feldmarschall Keitel, ob ich nicht doch nochmal freikommen kann. Das ist normales Christenleben. Nicht, dass wir gleichgestimmt sind. Manche Lieder gehen so, ich bete zu dir, ich preise dich, oh Gott, deine Majestät. Nein, ich bin ihn hier hin und her geworfen. Weil ich mitten in dieser Welt lebe, in der Menschen gibt, die sagen, wo ist denn dein Gott? Ihr bildet euch doch was ein. In allen Religionen bilden sich einen Gott ein, aber wir müssen mit unserem Leben selber fertig werden. Und wir leben in einer solchen Welt, in der uns das dauernd bescheinigt wird. Religiosität ist gut, fromme Stimmung, das tut der Seele gut, aber Gott gibt's doch nicht. Gibt die Naturwissenschaft, gibt exakte Naturwissenschaften. Und davon sind wir angekränkelt. Wir sind doch nicht doof, wir überhören das nicht. Am Tag sendet der Herr seine Güte und ich krieg's nicht mit. Terstegen hat gebetet, lass dein Allgegenwart mich wie die Luft erfüllen. Unsere ganze Welt ist doch erfüllt von der heiligen Gegenwart Gottes. Wenn Herr Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt. Er ist dicht bei uns. Und oft kriegen wir es gar nicht mit. Deshalb will ich nachher besondererweise diese eine Vers auslegen. Am Tag sende der Herr seine Güte, des Nachts singe ich ihm. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen. Wie wenn wir sagen, ich bin bis auf die Knochen krank, nicht bloß äußerlich, bis ganz tief innen hinein. Wie ein Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott, was betrübst du dich, meine Seele, bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Eine betrübte Seele. Wird uns erzählt, 1. Samuel-Buch, wie die Mutter Hanna in der Stiftshütte die betrübte Frau war, die ihr Herz ausgeschüttet hat vor Gott. Nicht mal der Eli hat sie verstanden, hat gedacht, die ist besoffen, wie sie da in der Stille vor Gott gebetet hat. Sie hat daher zu dem hohen Priester Eli gesagt, ich war diese betrübte Frau. Sogar ihr Mann hat sie nicht verstanden, hat gesagt, ist nicht meine Liebe besser als 10 Söhne? Da ging Hanna hinein zum Herrn. Mein Mann versteht mich noch nicht mehr, ich möchte doch nicht, dass ich ein Kind habe, sondern hier in diesem Volk Gottes, in dem ein Durcheinander im Heiligtum ist, da fehlt ein von dir Beauftragter. Ich wäre gern bereit, den zur Welt zu bringen. Das war ihre Betrübnis, dass eine Frau eine Antenne hatte. Das Volk Gottes braucht doch wieder einen Gottgesegneten, die betrübte Frau. Jesus hat einen Betrübten geschildert im Tempel, als der Pharisäer gebetet hat, lieber Gott, lobe den Herrn, wie du mein Leben gesegnet hast, dass du mich bewahrt hast vor allen Torheiten, dass du mir Geld anvertraut hast, dass ich Opfer geben kann. Ist wunderbar, lieber Gott, ist herrlich mit dir. Und da war der andere, der Zöllner, der Ganove. Das war so einer, der, indem er Leute übers Ohr gehauen hat, sein eigenes Heil und Glück machen wollte. So wie heute, wenn Drogendealer, der konnte bloß noch stammeln, Herr, sei mir Sünder gnädig. Der war betrübt und Jesus hat gesagt, der ging hinab gerechtfertigt. Für den hat Gott etwas übrig. Betrübte Leute, die oft bloß noch den Satz herausbringen können, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und die Not der Glaubenden, und ich denke, wir alle wollen dazugehören, ist das, dass oft die großen Kernworte des Glaubens uns selber zur Anfechtung werden. Vers 10, ich sage zu Gott, meinem Fels, da heißt nicht, in der Bibel steht doch, du bist ein Fels, du bist doch mein Fels. Vers 9 vorher, du Gott meines Lebens, du hast dich auch um mich angenommen. Psalm 43 gehört eigentlich dazu, weil da auch wieder am Schluss dieser Kehrvers ist, harre auf Gott, ich werde ihm noch danken. Psalm 43, Vers 2, du Gott meiner Stärke. Vers 4, der Gott, der meine Freude und Wonne ist, die hat auf der Harfe danke, mein Gott, große Worte des Glaubens, stimmt's denn? Wo bist du denn, Gott? Weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn dein Gott? Der neueste Nummer von Idea Spectrum ist meiner Meinung nach unnötigerweise abgedruckt. ein Interview mit diesem Gottesleugner Tilman Moser. Und der Chefarzt von Hohe Mark führt ein Gespräch mit diesem Gottesleugner Tilman Moser. Aber wenn Sie das lesen, ist für unseren Intellekt der Tilman Moser viel überzeugender. Der Zweifel ist ansteckend. Der schmeichelt unserem Verstand. Wir wollen doch nicht zu den Doofen gehören. Hat er doch eigentlich recht. Wo ist denn dein Gott? Wir hätten es doch so gerne, dass wir es erleben, so wie es unsere Tochter erlebt hat. Die ist als pädagogische Leiterin in diesem Jonas-Haus in Berlin, Haus für Straßenkinder. Sie versuchen ihnen auch vom Christenglauben etwas beizubringen. Und da ist offenbar eine dieser türkischen Mädchen, hat sich lang aufgehalten, ist in der Kälte gestanden, als meine Tochter um 22:30 heimgefahren ist in ihre Wohnung, sah sie an der Omnibusstation dieses türkische Mädchen stehen. Der Bus kam schon längst nicht mehr. Und da hat das türkische Mädchen gesagt, ach, das ist wunderbar, dass du kommst. Dein Gott hat dich zu mir geschickt. So hätten wir es gerne, dass wir bestätigt würden von den Menschen, dass die anderen sagen, ihr habt einen herrlichen Gott, der hilft sogar mir. Aber vielmehr sehen wir den Zweifel. Wir hätten so gerne beim frühen Sterben meines Vaters, als meine Mutter über dem verstorbenen Mann gebetet hat, hat die Oberärztin sie in den Arm genommen und hat gesagt, was seid ihr reich? So hätten wir es gerne. Dass andere sagen, Mensch, euer Glaube ist doch was Tolles. Aber wir sind umgeben vom Zweifel, wo ist denn euer Gott? Das hat den Psalmbeter angefochten. Und jetzt kommt eine ganz große Sehnsucht. Ich würde gerne Gott sehen. Gestern Abend hat uns Andreas Schäfer hingewiesen auf die neue Biografie über Bonhoeffer. Bonhoeffer hat einmal, als er Konfirmandenunterricht gegeben hat, im Wedding, ganz schwierige Situation, gesagt, wir gehen kaputt an der Unsichtbarkeit Gottes. Ich würde gern den Konfirmanden Gott zeigen. Ich muss immer bloß reden drüber. Und diese Sehnsucht, die sagt, wann werde ich endlich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Die große Sehnsucht der Frommen. Psalm 17. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Da bist du, Gott, mein Fels. Wir haben ja gestern Abend gesungen, wir haben einen Felsen, gell? Da haben wir gesungen. In der ersten Freude des Glaubens, es kommt ja auch hier Vers 10, ich sage zu Gott, meinem Felsen, lässt man sich da sagen, Gott ist mein Fels, auf den ich mein Leben bauen kann? In Reutlingen lebte als Musikdirektor, städtischer Musikdirektor, der Gottlob Lachenmann. Er hat unheimlich viel Polkas und Marschmusiken komponiert. So richtig Tschingtarasa bum bum. Und dann hat er der evangelischen Gemeinschaft ist er zum Glauben gekommen und hat von da an 1014 geistliche Lieder gedichtet und komponiert. Manchmal die Melodie auch ein bisschen im Viervierteltakt. Eins dieser Lieder, der erste Lieder war, wir haben einen Felsen. Wir haben einen Viervierteltakt, nicht? Also da merken Sie noch was von Musikdirektor. Aber er hat ganz gebrochen sonst mit seiner Vergangenheit. Und diese Strophe von Gottlob Lachenmann hat die Hedwig von Redern so fasziniert, dass sie anstelle der Strophen 2 bis 5 von Lachenmann selber 2 bis 5 komponiert hat. Was wir jetzt heute singen, das ist Hedwig von Redern. Außer Strophe 1. Freude des Glaubens, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Aber dann kommt der Augenblick, wo ich sage, ich möchte das auch wirklich sehen, dass das kein Phantom ist, dieser Gott, von dem ich bekenne, dass er ein Fels ist. 1. Johannesbrief, wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich habe nicht bloß, weil wir jetzt in der letzten Woche des Kirchenjahres sind, Ewigkeitswoche singen lassen, wir warten dein, o Gottessohn, und lieben dein Erscheinen. Du bist uns zwar im Geiste nah, doch du sollst sichtbar kommen. Darauf gehen wir zu. Ja, und bis dahin, wenn wir angefochten sind im Glauben, was ist dann? Vers 9, am Tag sendet der Herr seine Güte. Das ist ein technisches Bild, das wir heute begreifen. Er ist auf Sendung. Die Frage ist, ob wir es mitbekommen. Unsere Nachbarn im Haus haben ganz begeistert immer erzählt, noch bevor es ERF-Fernsehen gab, was für hilfreiche Sendungen da kommen. Und wir haben gesagt, wir kriegen es in unserem Apparat nicht rein. Da haben sie gesagt, das ist doch schon längst auf unserer Gemeinschaftsantenne, Sie müssen es bloß einstöpseln, dann kriegen Sie es auch mit. Die waren schon längst einem wunderbaren, tröstlichen Programm auf Sendung und wir haben es nicht mitbekommen. Er sendet sein Wort. Wir würden gerne Gott sehen. Das kommt, das kommt. Aber jetzt ist die große Zuteilung in unsere Anfechtungen hinein das Wort. Im Psalm 130 ist auch so ähnlich, Harre des Herrn. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Gehen Sie bitte in jede Bibelstunde hinein, in jede Ihrer stillen Zeit, in jeden Gottesdienst mit der Bitte, Herr, gib mir ein Wort. Ich brauche nicht mehr alle 3 Teile des Herrn Pfarrers zusammenzukriegen, sondern gib mir das Wort, das du für mich bestimmt hast. Und wenn es bloß eine Zeile aus einem Lied ist. Der Herr sendet sein Wort. Der Apostel Paulus sagt in Römer 10, das Wort ist dir nahe, du brauchst keine okkulten Praktiken, du musst nicht die Unterwelt hinuntersteigen, du brauchst keine Erkenntnis der höheren Welten, das Wort ist dir nahe. Und jetzt möchte ich Sie auf die Spur setzen, wie eigentlich das ganze Johannesevangelium durchzogen ist, um uns hinzuweisen, wie herrlich es ist, dass der Herr Jesus uns das Wort gegeben hat. Vater, Johannes 17, ich habe ihnen dein Wort gegeben, das du mir anvertraut hast. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn ihr mein Wort halten werdet, wird euch der Vater lieben und ich werde euch lieben und wir werden Wohnung bei euch machen. Wir sind im Augenblick in der Gefahr, dass wir auch so die Bibelstunde heute Abend, so ein bisschen Referat, wo wir sehen, was ist ganz interessant. Nein. Herr, ich harre auf dein Wort. Unter all den vielen Worten, gib mir, teil mir dein Wort zu. Gott ist am Senden, nachher im Psalm 43, Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit. In der Leidensgeschichte, wie der Evangelist Johannes sie uns schildert, ist ja die packende Szene, wie der Pontius Pilatus als fairer römischer Landpfleger versucht, Jesus rauszupauken gegen den Hass seiner Zeitgenossen. Bist du gar kein König? Doch, ich bin ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden meine Freunde für mich kämpfen. So bist du dennoch ein König. Ja, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen. Das kürzeste Weihnachtsevangelium, dass ich Kranke heile, dass ich Trauernde tröste. Nein, dass ich Wahrheit bezeuge, dass ich das Wesentliche von Gott euch mitteile. Der Pilatus hat gesagt, was ist Wahrheit? Das Entscheidende, was der Herr Jesus in die Welt gebracht hat, ist Wahrheit. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, einfach in eine neue Klatte hinein, von Matthäus angefangen bis Johannes 21, die Worte des Herrn Jesus aufzuschreiben. Seitdem weiß ich, was das für ein Reichtum ist. Viel wichtiger als die Geschichten, die Worte des Herrn Jesus. Oft sind es bloß Befehle. Komm her, folge mir nach, bring ihn zu mir. Merken Sie, die königliche Gewalt des Herrn Jesus. Und dass er in unsere Anfechtung hinein sagen kann, ich bin bei dir alle Tage. Dass er in unsere Anfechtung hinein sagen kann, in der Welt habt ihr Angst, ja. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sind Worte, die der Herr Jesus uns sendet. Er ist auf Sendung. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben. Aber das Erste ist, sie hören meine Stimme. Und da gibt es so viel Ablenkungen, die Stimme Gottes zu vernehmen. Der Psalmist sagt, am Tag sendet der Herr seine Güte. Und hoffentlich kriege ich es mit. Am frühen Morgen, früher habe ich gedacht, wenn man im Ruhestand ist, da schlafe ich aus bis 9 Uhr morgens. Wenn man alt ist, wacht man schon um 5:30 auf, gell? Und dann hört man, wie der Zeitungsausträger kommt. Wir haben eine blinde Zeitungsausträgerin, die von einem Hund geleitet wird. Ich höre das Tapsen des Hundes. Oh, ich bin hellwach. Ich freue mich, wenn um 6:30 die Müllmänner kommen und endlich unsere Tonne ausleeren, in der die Nachbarn alles falsch hineingebeugt haben, aber endlich weg damit. Wie anders war es in den Wochen im Krankenhaus, wenn der Nachtpfleger 5 Uhr morgens noch mit mir gebetet hat und dann hatte ich 3 Stunden Zeit, bis der Chefarzt kam, um Kassetten zu hören, meine Bibel zu lesen, meine Gebete zu schreiben. Deiner Güte Morgentau fall auf unser Mattgewissen. Und dass der Herr auch mit mir im Ernst reden konnte. Jesus nimmt die Sünder an. Ich habe sehr viel auch Zurechtbringung erlebt durch Kassetten mit Predigten von Wilhelm Busch. Herrlich die Choräle vom Hymnuschor gesungen, da hat der Herr mit mir geredet. War keine Ablenkung da. Da habe ich nicht gedacht, die Zeitung ist schon da, jetzt könnte ich sie auch schnell holen, dass ich sehe, wie der VfB wieder mal verloren hat. Nein. Alles okay. Hören. Bis dahin der schöne Hillervers. So wird mein Tod mir nie zu früh noch unversehens kommen. Ich spreche stets, Herr, ich bin hier, hast du mich angenommen, so nimm ich ewig zu dir ein. Dies soll mein letztes Seufzen sein, nimm ich zu dir, Herr Jesus. Da war plötzlich alle Störung weg. Was waren das für gesegnete Wochen, die ich nicht mehr wissen will? Aber jetzt leben wir in einer Welt, wo wir die Zweifel hören, die Anfechtung, wo vieles uns so wichtig werden will und uns gleichgültig macht gegen Gottes Wort, wo so viele innere Stimmen da sind, oh, was müsste ich noch einkaufen und ich wollte doch in die Apotheke und oh, ich sollte ganz dringend meine Winterreifen aufziehen, da muss Termin. Das alles kann zudecken, nicht nur das kritisierender Feinde, wo ist denn dein Gott? Gott ist auf Sendung, er sendet. Er ist willens, uns zuzuteilen, und wir sind oft zu gepflastert, zu betoniert, dass sein Wort gar nicht in uns hineingeht. Geht mit der Losung vom Losungsbüchlein los, dass wir es uns merken wollen und schon eine Stunde später wissen, was, 10 Minuten später wüssten wir nicht mehr, welches Wort uns wichtig sein wollte. Jetzt, was kann man dagegen tun? Der Peter, der Korach-Söhne, sagte, ich lechze nach der Sichtbarkeit Gottes. Und in diesem Vers 9 ist ein Geheimnis drin. Ich bete zum Gott meines Lebens. In Württemberg hatten wir einen großen geistlichen Vater, der uns bis heute eigentlich geprägt hat in unserer württembergischen Christenheit. Er hat viele große theologische Gedanken gehabt und hat 2 große Lieder gedichtet. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke, er heiße der Seinigen Sonne und Schild. Sobald ich, so oft ich sein Regen vermerke, so spüre ich mich innig mit Kräften erfüllt. Sein bin ich ganz eigen, das muss ich wohl zeigen. Das soll unser Gebet bestimmen. Lieber Gott, das muss ich zeigen, du bist mein Fels, jetzt möchte ich es auch sehen. Nicht dich persönlich, das kommt, aber jetzt gib mir dein Wort. Lass es knallen jetzt mal bei mir. Und das andere Lied, das Bengel gedichtet hat, das gehört jetzt als Erklärung dazu. Du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinnen. Ich habe euch das Lied gar nicht besonders beachtet, bis mein erster Chef, der Dekan von Ulm, gesagt hat, ein neu zum Glauben gekommener Theologe, das größte Lied im Gesangbuch, und wer hat immer gemeint, Jesus Christus erst als König oder lobe den Herrn, hat gesagt, das größte Lied ist, du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinnen. Sag an, ich höre willig zu, ja lehre frei von innen, so schweigt Vernunft mit ihrem Tand und du bekommst die Oberhand nach deinem Recht und Willen. Dir räume ich all mein Inneres ein, das wollest du, ja du allein mit deinem Geist erfüllen. Und das heißt, vollführe deine Wunderschlacht in mir durch deines Geistes. Mach, es ist ein Kampf. Mach alles in mir still. Ich bete zum Gott meines Herzens. Otto Riedmüller hat im Grunde genommen dasselbe aufgenommen. Sei still zu Gott, wir waren gestern auch ganz nah dran. Herr, mach mich still und rede du. Bei dem Lied, nun gib uns Pilgern aus der Quelle. Das dürfen wir beten. Mach mich still und rede du. Ich habe schon als junger Gemeindepfarrer in Ulm erlebt, dass unsere liebe Frau Emperle gesagt hat, Herr Schäffbuch, jetzt sagen Sie endlich unserem Organisten, wir haben Ulmer Münster, herrliche Orgel, er soll am Anfang vom Gottesdienst leiser spielen, man kann sich so schlecht unterhalten. Schon in unserer Kirche ist das Präludium, wenn unser lieber Bruder am Klavier sitzt, ist eine Hilfe zur Einstimmung, zum Ruhigwerden. Mach mich still und rede du. Und des Nachts singe ich ihm, aber jetzt wissen wir, wer das ernst genommen hat. Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi, eingesperrt, erniedrigt, entehrt, ausgepeitscht, in das innerste Gefängnis, in den Stock eingepresst, wenn die Gelenke, wenn das Blut nicht mehr pulsiert, die Schmerzen. Und die Gefangenen hörten sie singen. Ich kann Ihnen bloß das weitergeben, wenn wir den richtigen Sender finden wollen an unserem Radiogerät, dann müssen wir da an der Skala drehen, bis wir ihn haben. Und die Einstimmung darauf, stille zu werden und Gottes Wort zu hören, ist unser Singen. Uns haben sie ja die schönsten und herrlichsten Choräle weggenommen. Eine neue Gesangbuchreform nach der anderen. Und jetzt kommt eine junge Generation, die von all dem, was der Christenheit durch 5 Jahrzehnte, Jahrhunderte wichtig war, sagt, das ist von gestern, jetzt machen wir was ganz Neues. Und es ist oft so vordergründig, gut gemeint, arg gut gemeint. Wir wollen wieder anfangen singen. Ich habe angefangen, Choräle auswendig zu lernen. Auch wenn es mühsam ist im Alter, wieder, dass etwas zum Schwingen kommt. Und meine Frau und ich, wir haben beide brüchige Stimmen, aber wir singen morgens zur Andacht immer wieder eins auch der vergessenen Lieder, die nicht mehr aus, wir nehmen das Gesangbuch von 1952. Und wir merken, dass dann oft eine Zeile den ganzen Tag mit uns geht, nachschwingt, dass unser Herz am Senden ist und uns das einprägt. Ich habe es bei unserer Mutter erlebt, die, mein Vater war in öffentlicher Verantwortung, Ministerium, Politiker. Er konnte oft sagen, habt ihr nicht für mich gebetet gegen die Dämonien, die in unserer Welt da sind? Meine Mutter hat oft neben Bügeln her gesagt, ich trage meine 6 Kinder im Gebet vor Gott. Aber wenn sie ganz unter den Lasten, Sorge um die Gemeinde, in der wir leben durften, Sorge um unsere ganze Kirche, wenn sie nicht mehr konnte, dann hat sie oft das Lied gesungen, schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Merkst du nicht des Feindes List? Er will durch sein Kämpfen deinen Trost, den Jesus Christ dir erworben, dämpfen. Auf, ermanne dich und sprich, flieh, du alte Schlange. Was erneust du deinen Stich, machst mir Angst und Bange. Ist dir doch der Kopf zu... Kommen Sie wieder hinein in diesen Schatz der Choräle von Terstegen, Paul Gerhardt. Und lassen Sie das. Gott braucht nicht einen Appetizer vor Gott. Die Baalspriester haben sich geritzt und gerufen, Baal, erhöre uns. Gott ist auf Sendung, aber wir sind oft blockiert. Und das Beten und Singen kann uns helfen, eingestimmt zu werden. Nicht Gott zu sehen. Christa von Fiban hat auch gesagt, ich hatte Durst nach Gott, aber sein Wort zu bekommen. Jetzt ein letztes, Entschuldigung, aber das Wort Gottes ist so reich. Der Herr Jesus hat ja diesen Psalm 42 mit der Eingangsbitte aufgenommen. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Antlitz schaue, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser? So schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott. Jesus hat es aufgenommen in der Bergpredigt. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gott. Die Pharisäer haben nach Gott gedürstet, die Schriftgelehrten. Aber Jesus hat uns das wichtig gemacht, nach der Gerechtigkeit. Kann ich denn, wenn ich Gott begegnen würde, dem heiligen Gott, bestehen? Oder müsste ich nicht, wie der zum Propheten bestimmte Jesaja, sagen, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen, wie kann ich Gott begegnen? Deshalb hat Jesus das Lechzen, das Dürsten aufgenommen. Ihr dürft danach dürsten, dass Gott euch überkleidet mit der Gerechtigkeit, die er schenken kann. Selig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Bleibt am Dürsten. Nein, diese sollen satt werden. was ist das, wenn wir jetzt immer wieder in, auch in Adventslieder singen, ich bin rein um deinetwillen. Mir Armen und Elenden hast du die reichste Gabe bereitet, deiner Gerechtigkeit. Sie dürfen auch im Gebet lechzen, dass ihnen das wichtig wird. Über dem vielen, was wir im Leben schuldig bleiben, über dem vielen, was eigentlich Gott traurig machen würde. Aber er ist doch nicht da und sagt, mein Lieber, ich will mal aufrechnen, sondern brauchst du nicht meine Gerechtigkeit? In der Offenbarung heißt, das weiße Kleid, das die Vollendeten bekommen, ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Überkleidet. Der Andreas Schäfer zieht auch keinen Talar an und wir in Korntal haben auch keinen Talar. Wir gehen als Normalmenschen unter die Geschwister. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man einen Talar hat. Dann sieht man nicht mehr drunter, ob die Krawatte zwei Flecken hat. Wenn die Frau sagt, so kannst du nicht unter die Leute, der Talar geht drüber. Und so wird einmal die Gerechtigkeit Gottes über alle Flecken unseres Lebens überkleidet werden. Danach. Ja, danach möchte ich verlangen, danach lechzen, danach hungern und das wird einmal etwas werden. Wenn wir den König sehen werden in seiner Schöne, unseren Gott sehen werden, sein Angesicht schauen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so viel für uns umgetriebene Leute bereit hast, die wir oft beinahe am eigenen Zweifel ersticken, ersticken an dem vielen, was auf uns einstürmt. Je älter wir werden, ist unser Leben gefüllt mit Sorgen und mit Zurückblicken und was wir tun sollten und unsere Ohnmacht. Es macht uns verlangend, dein Wort zu vernehmen. Gib uns einen Hunger zu hören. Ich bin rein um deinetwillen. Amen.